Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Wie funktioniert Wissenschaftsjournalismus in Zeiten des Klimawandels? Was wird aus der Klimaforschung zu wenig berichtet? Und wo müssen Medien den Diskurs anders prägen? Diese und weitere spannende Fragen kann ich heute mit meinem Gast Axel Bojanowski besprechen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir führen dieses Gespräch online, weil Ihre Heimat ist Deutschland. Ich möchte ganz am Beginn wieder kurz unseren Gast vorstellen. Axel Bojanowski ist ein renommierter deutscher Wissenschaftsjournalist, Autor und Geowissenschaftler. Nach seinem Studium der Geologie begann er seine journalistische Laufbahn in den 1990er Jahren. Seit August 2020 ist er als Chefreporter der Wissenschaft bei Welt tätig, wo er sich auf Themen wie Klimawandel, Klimapolitik, Umwelt, Geoforschung und Energiepolitik spezialisiert. Zuvor war er Redakteur beim Spiegel sowie Reporter für die Süddeutsche Zeitung und den Stern. Von 1997 bis 2006 schrieb er als freier Journalist für angesehene Publikationen wie das Magazin Nature, Geoscience und Geo. Neben seiner journalistischen Arbeit hat Axel Bojanowski mehrere populärwissenschaftliche Bücher veröffentlicht und ist zudem als Dozent und Gutachter aktiv. Seine Beiträge zeichnen sich durch fundierte Recherche und die Fähigkeit aus, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge prägnant und verständlich darzustellen. Oft auch mit einem kritischen Blick, der kontroverse Diskussionen anregt. Ich habe im Sommer Ihr Buch gelesen, was Sie schon immer über das Klima wissen wollten, aber bisher nicht sich Fragen trauten oder zu Fragen wagten. Wie kam es zu Ihrer Leidenschaft für Wissenschaftsjournalismus und insbesondere, wie sind Sie auf das Thema Klima gekommen?
Ich habe als Teenager schon alles gelesen, was ich über Natur und Umwelt und Wissenschaft finden konnte. Naturwissenschaften haben mich begeistert. Und ich habe dann Geologie eben studiert und habe mich besonders für Erdgeschichte interessiert, weil ich mich gefragt habe, wo kommt alles her, wie hat alles angefangen, wie hat sich alles entwickelt. Und habe dann während des Studiums auch immer schon so große Poster gemalt, auch schon in der Schule, wo ich so Pfeildiagramme aufgemalt habe, wie alles zusammenhängt und so. Das hat mich bis heute nicht aufgehört, weil ich diese Komplexität eigentlich sehr faszinierend finde, dass alles mit allem zusammenhängt. Und da ist die Klimaforschung eigentlich ja hoch faszinierend in der Hinsicht.
Genau diese wissenschaftliche Komplexität ist ja aber auch eine gewisse Herausforderung, sie dann einem breiteren Publikum irgendwie verständlich und zugänglich zu machen. Wie kann das gelingen, verkürzt, aber trotzdem akkurat?
Ja, wichtigste Regel, du sollst nicht langweilen. Ne? Also wenn man langweilig schreibt, dann kann man es auch lassen, weil es liest dann ja keiner. Und das Problem ist, dass viele Leute sich eben nicht wirklich prioritär an die Leser richten, sondern an eine eigene Peer Group. Ja? Also viele Leute schreiben für ihre Kollegen oder für Fachleute, um von denen Applaus zu bekommen. Und das führt dann eben dazu, dass aber die Öffentlichkeit davon wenig mitbekommt. Aber als Journalist hat man ja eigentlich die Aufgabe, also verstehe ich das zumindest, eben Wissenschaft bekannt zu machen und Komplexität bekannt zu machen, Widersprüche, Unsicherheiten, Wissen aufzuzeigen und Debatten anzustoßen, also Leute in der Öffentlichkeit mit Dingen zu konfrontieren, die sie bisher noch nicht wussten. Und das heißt, man muss da ja möglichst präzise sein, aber eben auch mit der Sprache, die Sprache ist wichtig, also eine interessante Sprache benutzen, die präzise, aber auch gleichzeitig eben bunt ist.
Präzise Sprache, bunt, und Sie haben jetzt sehr viele Aspekte erwähnt, was sozusagen ein konstruktiver oder kritischer Journalismus machen muss. Wie hat sich denn der Wissenschaftsjournalismus in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert und insbesondere im Bereich der Klimaberichterstattung? Erfüllt das noch das, was Sie sich eigentlich wünschen würden?
Ja, das hat sich nicht zum Positiven verändert, muss man leider sagen. Aber es gibt wieder Signale, dass sich das auch wieder umkehrt. Also es kommt ja eine neue Generation jetzt von jungen Journalisten hinterher. Da habe ich dann schon Hoffnung, dass sich das wieder ändert. Es hat sich in den letzten Jahren sehr stark homogenisiert. Der Wissenschaftsjournalismus ist eh eine kleine Community. Und auch in Österreich, Österreich-Deutschland, das hängt eng zusammen in im Journalismus. Und der Wissenschaftsjournalismus ist eine kleine Community, die sehr stark vom Urteil der größeren Ressorts des Chefredakteurs abhängt und so weiter. Und man unterhat sich eben, also gerade die Experten haben sich verabschiedet aus dem Wissenschaftsjournalismus. Ja, also statt Experten haben wir jetzt viel Aktivisten, und das trägt nicht, wie man meinen könnte, zum Verständnis des Klimaproblems bei, sondern im Gegenteil, das sorgt eigentlich dafür, dass Leute abgeschreckt sind, weil sozusagen diese Belehrung und dieses Appellative und so, das lesen eben oft nur die schon Bekehrten. Ja, und man muss eben, wenn man über gerade so komplexe Dinge wie Klimawandel schreibt, muss man auch schon genau sagen, was die Wissenschaft weiß. Und das ist eben leider so gewesen in den letzten Jahren, dass es gab Kollegen, die wie ich auch eine Ausbildung in Klimaforschung hatten, aber die haben sich, die machen das Thema kaum noch. Oder haben sie mir zumindest auch gesagt, woran das liegt. Sie haben gesagt, die Risiken wären zu hoch. Ja, also wenn man das politisch so politisiert das Thema, dass man sehr stark in die Defensive gerät, sehr stark unter Beschuss gerät, wenn man bestimmten politischen Gruppen nicht nach dem Mund schreibt. Und also da habe ich, es ist eben schade, dass sich das entwickelt hat, aber mein Gefühl ist, da kommt jetzt neue Generation der Anfang 20-Jährigen, die, glaube ich, oder auch der jetzigen Teenager, die das bestimmt wieder anders machen werden und das wird sich wieder ändern, denke ich.
In Österreich haben wir die Situation, dass es ja ein eigenes Netzwerk Klimajournalismus gibt. Gibt es, glaube ich, auch in Deutschland. Sie sind da sehr optimistisch, dass sich die nachfolgenden Generationen von Journalisten da vielleicht etwas distanzierter zeigen. Aber sind nicht genau die Gründung von solchen Netzwerken auch Bereiche, die Grund dazu geben, dass es vielleicht doch nicht so kommt, dass vielleicht doch hier der Aktivismus die Oberhand behält?
Ja, also diese Netzwerke sehe ich auch sehr kritisch, weil es eben die Homogenisierung verstärkt. Ja, also da werden dann Leitlinien geschrieben, nach denen man den Journalismus machen soll, und da wird dann so gesagt, bei Klimawandel sind wir nicht immer neutral und sowas. Was soll das denn heißen? Also Klimawandel ist genauso von politischen Interessen durchdrungen, das Thema. Da muss man auch immer ständig kritisch alles Mögliche hinterfragen, und das heißt nicht, dass man den Klimawandel leugnet, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn man das Thema annimmt oder ernst nimmt, dann muss man eben auch Trittbrettfahrer und falsche Studien und sowas muss man auch erkennen. Und es hat sich so eingebürgert, dass man das in Schwarz und Weiß einteilt, in Gut und Böse, dieses Thema. Und das hilft überhaupt nicht, um den Leuten wirklich zu beschreiben, was es für ein Problem eigentlich ist. Ja? Und ich merke das auch in Deutschland. Die Energiewende geht komplett daneben und der Kampf gegen den Klimawandel droht zu scheitern. Gerade weil man eben falsch darüber berichtet, weil man eben es als gut-böse Thema aufmacht und nicht als komplexes spieltheoretisches Problem, das gelöst werden muss weltweit. Und ja, das sehe ich mit Bedauern, mit Trauer eigentlich, weil ich das eben seit 30 Jahren mache. Und habe ich versucht, auch mal ein Buch zu beschreiben, wie das gekommen ist. Ja, also wie sich dieses Thema so entwickeln konnte, dass es so sehr politisiert wurde, so sehr tribalisiert wurde. Da hat man eben diese Gruppen, die gegeneinander kämpfen und nicht mehr, man ist sehr wenig lösungsorientiert bei diesem Thema und sehr wenig Expertise orientiert. Und das gibt einem schon zu denken. Und ich habe das immer schon auch kritisiert. Ich war damals beim Spiegel und habe gesagt, Leute, wenn wir jetzt so stark sozusagen den Aktivisten nach dem Mund schreiben, dann werden wir der Sache nicht gerecht. Und das wird sich auch wieder ändern. Es gibt ja immer so in den Wellen, ja, es gab immer so Aktivistenwellen und dann gibt es wieder so Skeptikerwellen. Jetzt kann man wieder merken, die Skeptiker bekommen Oberhand. Das sehe ich auch mit Bedenken. Ja, es kommen die alten Skeptiker-Argumente kommen wieder raus, wie vor 30 Jahren. Also es gibt keinen Klimawandel, warum auch immer und so. Und das habe ich auch schon vorausgesehen, weil jede Art von Aktivistenwelle hat immer den Backlash hinterher, weil man dann entlarvt, was die anderen übertrieben haben. Ja? Und das ist eben das Problem. Als ich beim Spiegel war, da war ja dieser Relotius-Skandal, dieser Kollege, der sich da die Geschichten ausgedacht hat. Und seine letzte Geschichte war eben über den Klimawandel. Und ich hatte da in der Redaktion auch davor gewarnt, dass die Geschichte eben nicht stimmen würde. Es wollte aber keiner hören. Ja, das ist ein typischer Fall, dass man eben dann einfach, wenn die Aussage stimmt, ja, eine schillernde Warnung von dem Klimawandel, dann ist es auch egal, ob die Fakten stimmen. Und das ist eben etwas, was auf Dauer nicht gut geht, ja, weil Leute das eben entlarven, Leute merken eben, dass Dinge nicht stimmen, und dann glauben sie auch gar nichts mehr. Ja, dann wird das eben, wird jede Art von Klimaberichterstattung sofort ins Lächerliche gezogen, und das erleben wir jetzt, diesen Backlash, und das sehe ich mit Grausen.
Ja, ich schließe mich dieser Sorge an, dass wenn das Pendel jetzt in die andere Richtung ausschlägt, dass das der Sache oder dem eigentlichen Problem auch nichts Gutes tut. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass diese etwas Faktenbefreitheit ja nicht manchmal nur in der Klimaberichterstattung stattfindet, sondern, und Sie beschreiben das ja, glaube ich, auch in Ihrem Buch, auch schon in die Klimaforschung schon lange eigentlich Einzug gehalten hat. Ich darf da zitieren aus Ihrem Buch, wo Sie schreiben, Wissenschaftler fühlten sich zunehmend genötigt, die Robustheit ihrer Ergebnisse positivistisch zu übertreiben und sie als apodiktische Warnungen hinzustellen. War das etwas, was nur in den 90er Jahren der Fall war, oder hat sich das bis heute eigentlich multipliziert?
Ja, das ist heute auch noch so. Also es ist eben so, dass die meisten Klimaforscher nicht in der Öffentlichkeit eigentlich diskutieren wollen über das Thema, weil es so politisiert ist, dass man mit jeder Art von Differenzierung sofort droht, diffamiert zu werden. Ja? Also ich rede ja viel mit Klimaforschern, kenne ja auch viele privat, und keiner von denen hat Interesse, irgendwie in den Medien zu dem Thema sich zu äußern, weil die Mediendebatte sich komplett entfernt hat von dem, was die Wissenschaft eigentlich über das Thema diskutiert. Und der UN-Klimareport ist ein gutes Beispiel. Ja, liest sich eigentlich sehr, ja, als ob die Skeptiker geschrieben hätten. So stellen sich, also wenn Laien wüssten, was im UN-Klimareport drin steht, ist es ein Dokument des Nichtwissens und der Unsicherheiten. Das heißt aber gerade eben nicht, dass das eine Entwarnung wäre, sondern genau das Gegenteil. Wir haben hier ein Experiment mit der Erde angestoßen, von dem wir gar nicht genau wissen, was eigentlich passiert. Und das reicht mir eigentlich schon, dass man Maßnahmen treffen müsste. Ja? Also die Unsicherheiten sind eigentlich, finde ich, das sind gerade besorgniserregend. Man weiß man weiß eben zu wenig. Ja, und das heißt, es ist eben so, dass man sich an der Wissenschaft, wenn man sich wirklich an der Wissenschaft orientieren würde, dann würde man eben sich mehr an UN-Klimareport und an den wirklichen Diskussionen in der Wissenschaft orientieren. Aber das passiert eben nicht. Ne? Genau, und Sie sagten ja, die Wissenschaftler, das war ja der Punkt, die Wissenschaftler, sind, also die meisten Klimaforscher halten sich aus der öffentlichen Debatte eben raus, weil man sich eben da so gut böse Schema äußern muss und so polarisierend äußern muss. Und das ist eben gar nicht, das wird der Sache nicht gerecht. Ja, also Wissenschaft funktioniert nicht schwarz-weiß und wird auch keiner politischen Richtung gerecht. Es ist einfach, die steht quer zu allen politischen Richtungen. Und es geht da um sozusagen, ja, um Unsicherheit und Risiken, die man beschreiben muss.
Sie haben jetzt gerade den interessanten Satz gesagt, hört doch mehr, also man soll auf die Wissenschaft hören. Umgekehrt ist das ja auch oft der Appell der Aktivisten und der Klimaszene, die sagt, hört endlich auf die Wissenschaft. Wie würden Sie das differenzieren? Sie meinen das sicher anders.
Ja, ich meine nicht, dass man auf die Wissenschaft hört und dann weiß man, was man zu tun hat. Also aus wissenschaftlichen Fakten folgen nie Handlungsanweisungen. Das wurde ja in den letzten Jahren etwas, korrumpiert, dieses ganze Gefüge. Also das ist, es ist eben so, ich meine, wenn man auf die Wissenschaft hören sollte, sollte man zuhören. Also man sollte zuhören, listen, ja, to the science. Was sagt uns die Wissenschaft denn? Was hat sie uns denn zu sagen? Und dann muss man eben Unsicherheiten beschreiben, Risiken beschreiben und dann eröffnet sich ein Handlungsspektrum. Und das ist dann eben sehr stark wertegeprägt. Dann gibt es eben alle möglichen Werte, die sich das rausgreifen aus der Wissenschaft, was ihnen an Werten entspricht und so. Und ich meine, dass man eben der Wissenschaft den Raum geben sollte, zu beschreiben, was sie weiß, und darauf muss dann eine gesellschaftliche Debatte aufsetzen und entsprechende und Handlung abgeleitet werden. Aber man kann nicht aus der Wissenschaft sozusagen Anweisungen erhoffen oder Handlungsanweisungen erhoffen.
Liegt darin vielleicht eines der größten Missverständnisse in der Diskussion über den Klimawandel? Und wo sind so die Knackpunkte, wo Sie sagen, da müssten wir alle mehr aufmerksam sein?
Ja, also das ist der große Knackpunkt, ist, dass man hat es mit postnormaler Wissenschaft zu tun. Also es treffen große Unsicherheiten auf große Risiken. Und wenn eine Seite verschwiegen wird, dann erzählt man den Leuten nicht die Wahrheit. Ja, also man verhandelt hier wirklich große Risiken. Die Umweltbedingungen ändern sich. Es wird wärmer und viele Dinge verändern sich, von denen man gar nicht genau versteht, was eigentlich passiert. Das ist so. Und dann kommen die Unsicherheiten ins Spiel. Ja, es Großrisiken können nicht ausgeschlossen werden, sogenannte Kipppunkte. Man weiß wenig drüber, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das passieren könnte. Das heißt, wir haben es mit einem sehr komplexen Gefüge zu tun und man muss eben das auch entsprechend schildern. Und man muss sich klar machen, dass in der Klimadebatte letztlich ist es eine Bühne für Wertekonflikte. Ja, man ist ja lustig oder interessant, dass die gleichen gesellschaftlichen Gruppen aufeinandertreffen wie bei anderen Themen auch. Ja, also egalitäre gegen hierarchische Technik, Optimisten gegen Technik, Pessimisten, intrinsisch motivierte gegen treten gegen extrinsisch motivierte an. Ja, und die kämpfen, tragen ihre gleichen Kämpfe, Konflikte wie auf anderen Bühnen auch hier aus, auf der Klimabühne. Und tun so, als ob es um Klima gehen würde. Ja? Aber oft geht es eben darum, ihre Prädisposition durchzusetzen in der Gesellschaft. Und das sieht man ja auch an den Maßnahmen, die gegen den Klimawandel bevorzugt werden. Ja? Es gibt ja alle möglichen Maßnahmen. Deutschland und Österreich haben sich eben die dirigistische, kollektivistische Maßnahmen durchgesetzt. Man hat das sozusagen als Argument genommen, für eine doch sehr linksgeprägte Politik. Wenn man aber den Handwerkszeugkasten ein bisschen öffnen würde, würde man plötzlich erkennen, es gibt auch anderes Handwerkszeug, das man noch nicht ausprobiert hat und das möglicherweise viel besser hilft, dieses spieltheoretische Problem zu lösen. Und das ist eben etwas, was man in der Debatte verstehen muss. Es geht immer nur oder oft nur scheinbar um eine Wissenschaftsdebatte. Oft sind versteckte Wertedebatten stecken oft dahinter, ne?
Und Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, dass es nicht nur um die versteckten Wertedebatten geht, sondern auch unterschiedliche politische und wirtschaftliche Interessen, die dann die Debatte vor allem auf internationaler Ebene und in den USA in ganz interessantere Richtungen treiben.
Ja, genau, das ist das, was ich im Buch beschreibe, diese allmähliche Eskalation. Ja, also Meteorologie war ja ein Orchideenfach und wurde dann zum wichtigsten Thema der Welt und immer mehr Interessen kamen ins Spiel. Ja, ich versuche das ja im Buch so diese Zuspitzung auch zu beschreiben, wie immer mehr politische Interessen damit verwoben wurden und es wird in der öffentlichen Debatte oft einfach so getan, als ob das nicht passieren würde, als ob irgendwie, dass da sozusagen Gut gegen Böse stehen würde und da würde irgendwie böse Mächte würden verhindern, dass das Klimaproblem gelöst werden könnte und die Guten, die bekämpfen die Bösen und so weiter. Und das ist natürlich völlig unterkomplex. Ja? Das ist also durchdrungen von Interessen, persönlichen, politischen, gesellschaftlichen Interessen. Und erschwert die Lösung umso mehr, weil man eben gerade die Leute, ist meine Erfahrung, die das Klimaproblem besonders als besonders dringlich darstellen und besonders viel darüber reden, stehen der Lösung dann konkreten Lösungsschritten oft im Wege. Das ist ganz paradox, aber es ist tatsächlich auffällig, ja, und das versuche ich eben in dem Buch so zu beschreiben.
Können Sie für uns da vielleicht noch so ein Beispiel nennen, wo konkrete Lösungsansätze verhindert werden?
Ja, also zum Beispiel der Emissionshandel ist ja ein gutes Beispiel. Oder das einfachste Beispiel ist die Kernkraft in Deutschland. Ja. Also Wissenschaftler sagen, wenn man Angst vor Klimawandel hat, ist das richtig? Wenn man Angst vor Kernkraft hat und vor Klimawandel, dann hat man ein Matheproblem. Also man kann nicht vor beidem Angst haben. Man muss sagen, wenn man sagt, Klima ist das wichtigste Problem der Welt, und dann sagt man gleichzeitig, aber wir müssen die Kernkraft abschaffen, weil davon haben wir auch Angst, dann wird's eng mit mathematisch. Und das heißt, eine der schlechtesten CO2-Bilanzen in Europa hat, trotz der teuersten Energiewende der Welt und riesigem Aufwand, das liegt eben daran, dass die ganze Energiewende in Deutschland eigentlich eine Anti-Atom-Agenda ist, ja. Und das ist eben, und die ist eben politisch verwurzelt. Das ist eine aus der Friedensbewegung entstandene linke Bewegung. Das ist eben verbrämt durch diese Klimabewegung, ja. Und das ist eben das Traurige, das Tragische eigentlich, dass sich die Bewegung sozusagen selber in den Arm fällt immer, dass man eben dann, wenn man, Deutschland hat ja, unendliche Kernkraft. Damit wäre man jetzt im Grunde, hätte man die Klimaziele schon fast erreichen können. Aber stattdessen wird jetzt eben weiter auf Kohlekraft gesetzt. Und im Ausland sagt man ja, wie kann das angehen, dass Deutschland weiter Kohlekraft nutzt? Ja, das ist ja unglaublich. Und da gibt es ja mittlerweile eine junge Klimabewegung, die Ökomodernisten, viele junge Leute dabei, die das eben ändern wollen und die auch Greenpeace verklagen und so, die alte Generation, die Altvorderen eben, da jetzt auf den Topf setzen und sagen, Leute, was ihr da macht, ist klimaschädlich und gesellschaftsschädigend. Ja? Und das ist, Emissionshandel ist ein weiteres Beispiel. Also das ist letztlich, ist es ja, der Klimawandel ist ein spieltheoretisches Problem. Man muss Leute dazu, große Länder der Welt dazu bewegen, etwas zu tun, was ihnen eigentlich nicht nützt. Also es nützt einem ja eigentlich, wenn alle anderen Klimaschutz betreiben, man selber aber nicht. Dann profitiert man davon, dass der Klimawandel gebremst wird, selber muss man nichts dafür tun. Wie schafft man es jetzt aber, dass alle die großen Länder alle an Bord sind? Ja, das ist ja bisher nicht gelungen. Und da ist der Emissionshandel im Grunde die einzige Möglichkeit, dass man einen internationalen Klimaclub ausdehnt und eben Vorteile, wirtschaftliche Vorteile für die Länder schafft, die dem Klimaclub eben beitreten und an den Grenzen dieses Clubs eben ab CO2-Abgaben erlässt und so weiter. Und das ist ein Problem, ein Konzept, was vom Ökonomie-Nobelpreisträger William Nordhaus schon in den 80er Jahren vorgeschlagen wurde. Ist der einzige Nobelpreisträger für Klimaökonomie, aber der wird auch als Klimaleugner diffamiert. Ja, ich war neulich in einer Radiodebatte und da war ein sogenannter Nachhaltigkeitsforscher und der sagte, der Nordhaus, der hat doch mal die Republikaner beraten, das ist doch ein Rechter und so und so. Und da wird eben versucht, also davon abgesehen, dass er auch die Demokraten beraten hat, ist das eben der Versuch, Handwerkszeug, das Problem lösen könnte, loszuwerden. Weil es ist eben so, dass viele Leute auch von dem Problem leben. Also es ist eben so, dass viele Maßnahmen in Sachen Klimawandel eben politisch nützlich sind und man sich das Problem auch erhalten will, weil sich eine riesige Lobby gebildet hat, die von diesem Problem lebt. Ja? Und das ist eben, was ich so tragisch finde, dass man eigentlich dass es Lösungsansätze gibt, aber die effektivsten Lösungen, die werden eben als rechts oder sonst was gebrandmarkt. Und das ist, finde ich, wirklich sehr tragisch, weil das Problem muss ja gelöst werden.
Weil Sie jetzt auch gerade das Stichwort Diffamierung sozusagen angesprochen haben, ist wahrscheinlich auch etwas, was Ihnen ab und an passiert, dass Sie da in das Lager der Klimaleugner vielleicht eingeordnet werden. Und kann man generell sagen, das wäre der Mainstream-Meinung zum Thema Erderwärmung, um nicht zu sagen Erderhitzung, nicht mit einfällt, dass der von Haus aus sozusagen zu den Bösen gezählt wird?
Ja, ich bin ja sehr stark in der Wissenschaft geerdet. Also ich rede viel mit Wissenschaftlern, deswegen habe ich wenig sozusagen. Verunsichere mich nicht, wenn Leute mich diffamieren. Ich weiß immer, woran es liegt. Also es geht immer, schreibe ich in meinem Buch, diese Art von Diffamierungskampagnen, die es schon von Anfang an gibt, ja, weil es geht dann immer um Politik. Also sobald auf Social Media oder so Diffamierungskampagnen gestartet werden, es persönlich wird, dann fehlen Argumente. Das ist eigentlich immer so. Und ich habe das schon öfter erlebt und es sind immer entweder andere Journalisten, also für die bin ich natürlich auch, bei denen bin ich auch nicht unbedingt immer beliebt, also weil ich eben Fragen aufwerfe, die nicht stellen und damit bin ich dann irgendwie auch, wie soll man sagen, lästig. Und oder eben Lobbygruppen, ja. Also es hat sich ja ein riesiger politischer Raum gebildet in Sachen Klima und die leben davon, das Problem auf bestimmte Weise zu lösen. Und wenn man das in Frage stellt, dann wird man eben diffamiert. Das ist, so ist das Spiel. Und ich bin da, sagen wir mal, ich wurde jetzt gerade von einer rechten Klimaleugnergruppe vor dem Presserat verklagt. Also ich glaube, das kriegt das von beiden Seiten, ja. Das ist, weil Wissenschaft ist eben politisch nicht kongruent. Also man kann Wissenschaft nirgends in kein politisches Lager einordnen. Und deswegen, ich kann es da leider keinem recht machen. Und das bin ich gewöhnt. Und erlebt das ja noch relativ, würde man sagen, milde. In meinem Buch beschreibe ich ja Fälle, wo das wirklich dazu führte, dass Wissenschaftler die Wissenschaft verlassen mussten, weil sie zu sehr diffamiert wurden. Und das ist schon echt bitter und das liegt eben daran, dass hier eben Weltpolitik gemacht wird. Ja? Also Klima ist mittlerweile auf der höchsten politischen Bühne angekommen. Entsprechend viele hohe Einsätze sind im Spiel. Es geht um Karrieren, es geht um Geld und ums Klima leider eben oft nur sekundär. Ne?
Und das Klima sollte ja eigentlich im Zentrum stehen. Wenn wir schon auf der Weltbühne sind, ja, Präsident Trump betritt sie wieder. Was ist da so Ihre Erwartung? Wird das der Wissenschaft dem Klima Auftrieb geben oder wird das sozusagen ein neuer Dämpfer sein, wirklich eine globale Lösung zu finden?
Ja, also wir haben ja schon eine Trump-Amtszeit hinter uns und da hat er die USA zwar aus dem Pariser Klimaabkommen rausgezogen, aber ansonsten ging eigentlich alles weiter wie gehabt. Ja? Also es ist eben so, diesen langfristigen Prozess kann auch Trump nicht brechen, weil es einfach vieles aufs Gleis gesetzt ist. Ja? Also es ist eben so, auch in den USA profitieren eben republikanisch geführte Bundesstaaten von Energiewendepolitik. Ja? Also, und Elon Musk zum Beispiel, der Berater von Trump, ist ein begeisterter, ja, also begeistert für bestimmte Arten von erneuerbaren Energien, ja, also Solarenergie oder Kernkraft und so. Und der ist ja in der ersten Amtszeit auch zurückgetreten aus Protest gegen Trumps Klimapolitik. Also wenn man genau hinguckt, ist es so, dass es durchaus auch Fortschritte geben kann, trotz Trumps Rhetorik, ja, die ja oft sehr, wie soll man sagen, klimaleugnerisch, würde man vielleicht sagen, ist. Aber ob er an den Klimawandel glaubt oder nicht, spielt dann nicht wirklich eine Rolle, wenn es darum geht, bestimmte Energiepolitik zu machen. Und das ist sozusagen eine Amtszeit eines Präsidenten, ändert die langfristige Energiepolitik der USA erfahrungsgemäß nicht wesentlich.
Generell, wenn man jetzt schaut, die Herausforderung der Erderwärmung, wie kann man der begegnen? Welche Perspektiven und Lösungsansätze halten Sie in der Klimapolitik für besonders wichtig? Ich habe schon mitgenommen, der Emissionshandel und der Klimaclub ist eine potenzielle Lösung. Was würden Sie noch ins Treffen führen?
Ja, es sind drei Punkte immer. Also diese weltweite Verbreitung ist das Entscheidende. Das ist auch die entscheidende Skala, an der man denken muss. Ja, es wird in Deutschland, Österreich immer so getan, als ob der Einzelne einen Beitrag leisten könnte oder müsste. Und das ist aber, glaube ich, eher kontraproduktiv, wenn man so denkt, weil man verliert den Blick auf die Skala. Es ist nur global lässt sich dieses Problem lösen. Anders ist es nicht möglich, das zu lösen. Und das heißt, die weltweite Verbreitung, weltweite Umsetzung ist das Entscheidende, die entscheidende Denkweise, deswegen auch die UN-Klimaverhandlungen. Leider sind die eben auch, wie soll man sagen, nicht wirklich erfolgreich, weil man eben auch dort auf Interventionismus setzt und Dirigismus, weil das ist letztlich das, was den Bürokratien die Macht verleiht. Ja, also man muss eben sehen, dieses Thema Klimawandel bietet eben großen Bürokratien, internationalen Bürokratien, einen tollen Handlungsspielraum. Ja, also weil die sind plötzlich gefragt, man muss ein globales Problem lösen. Also sind UN und so weiter und Weltwirtschaftsforum und so sehen sich alle berufen, das zu lösen. Und sobald sie dann eben da ein bisschen Macht bekommen, können sie ihre Bürokratien auch immer weiter wuchern lassen. Und das ist etwas, was letztlich nicht zur Lösung beigetragen hat, ja, muss man sehen. Also es wäre viel besser, wenn man marktwirtschaftlich rangehen würde und eben Incentives setzen würde. Also CO2-Preis ist ja so ein, also Emissionsrechte, das ist ja ein klassisches Beispiel, dass eben nicht dort CO2 eingespart wird, wo es am teuersten ist, wie es in Deutschland gemacht wird, ja, Elektroautos, extrem teuer pro Tonne CO2, sollte man dem Markt überlassen, wo CO2 eben effektiv, also effizient gespart werden könnte und so eben auch in der Wirtschaft einen Prozess in Gang setzen würde, der es eben marktwirtschaftlich lohnenswert machte, CO2-arme Technologie an relevanten Positionen, an relevanter Stelle zu entwickeln. Und dieses Denken ist aber unglaublich schwierig anscheinend überhaupt in die Politik zu bringen. Ich spreche öfter mit Klimaökonomen, also Joachim Weimann beispielsweise, der hat vor 20 Jahren schon ein Buch geschrieben, dass die deutsche Energiewende nicht funktionieren kann, weil sie zu kleinteilig ist. Diese Sektorenziele und das alles viel zu teuer, ineffizient. Ja, das war alles klar, aber er hat gesagt, Politiker können das irgendwie anscheinend nicht, wollen das nicht verstehen, weil es ist natürlich auch so, diese Art von marktwirtschaftlicher Organisation des Problems ist eben, verspricht keine Macht. Ja, also da ist sozusagen die ganze Bürokratie ist dann arbeitslos. Ja, wenn man sagt, wir überlassen das, wir schaffen die Richtlinien. Das ist ja erstmal ein harter staatlicher Eingriff, wenn man sagt, wir limitieren die Emissionsrechte. Ja, das ist also ein sehr, sehr harter staatlicher Eingriff. Also nicht so, dass das irgendwie radikale Marktwirtschaft wäre, sondern ganz im Gegenteil. Man setzt am Anfang eine staatliche Vorgabe. Aber dann überlässt man dem Markt die Findung der Lösungen. Und das ist eben, wenn man in die letzten 200 Jahre guckt, war das eben das Erfolgsrezept des Westens. Ja, und weil eben die Kreativität des Marktes von Wissenschaftlern und Technologie eben tatsächlich viel ergebnisorientierter ist, als Politiker es je sein könnten. Also in Deutschland gibt es ja einen Wirtschaftsminister, der glaubt, er könnte die Technologie nächst 50 Jahre vorhersehen. Ja, das ist vollkommen lächerlich. Das hat noch nie funktioniert. Und das heißt also, man müsste mehr so denken, aber auch in deutschen Schulbüchern findet so etwas nicht statt. Da sind die Ökonomen die Bösen, ja, und Kapitalismus ist was Böses. Alleine, das ist eben so tragisch, weil man, wenn man wirklich an der Lösung des Problems interessiert ist, wie ich ja beispielsweise, dann sieht man das mit großen bedauern, also, ja, wie soll man sagen, ich sage mit großen Bedenken auch, dass das nicht in der Diskussion stärker verankert ist, dieses marktwirtschaftliche Denken. Und es geht eben auch Richtung Technologieoffenheit, ja, wie dieses Wort in Deutschland diffamiert wird als irgendwie Neoliberale, was dann immer gesagt wird. Letztlich ist es überhaupt vollkommen klar, dass das, dass es nur mit technologischer Innovation wird es eine erfolgreiche Energiewende geben. Wenn man mit Speicherforschern spricht, ja, also Leute, die wirklich Speicher entwickeln, Energiespeicher entwickeln. Ich habe noch nie einen gesprochen, der sagte, ja, wir werden da schon irgendwie auf halbem Wege. Das ist, fängt erst an, ja. Also es wird immer jetzt ein Batterietsunami für Deutschland vorhergesagt, für Europa. Das sind dann kleinste Einheiten, die dann für Energie speichern können, ja, aber die Energie eines Landes, das beispielsweise die Energie, die Solarenergie des Sommers in den Winter retten könnte oder sowas, das ist noch nicht im Ansatz vorhanden, ja. Und aber diese Art von oder Leitungstechnologie, das ganze Netzwerk an Stromleitungen, was es bräuchte in Deutschland, wenn man da mit den Leuten spricht, die das wirklich machen, die sagen, es gibt kein Land auf der Welt, das das jemals gemacht hätte. Man ist also Pionier und man muss diese Sachen erst lernen, ja, um solche Netzwerke, Leitungsnetzwerke zu entwickeln. Und also das ist sozusagen, ist Technologieoffenheit, Technologieentwicklung ist quasi Kern der Kern des gesamten Energiewende-Denkens sein. Stattdessen wird Technologieoffenheit verhöhnt, ja, als Wort. Und es wird immer nur von Wind und Sonne geredet, so als ob, weil da eben die Lobby ist, ja. Wind und Sonne sind eben die, das ist, so hat sich die Energiewende-Lobby eigentlich entwickelt mit den Verbindungen in diesen Markt. Und das heißt, es ist eine sehr mächtige Industrielobby geworden. Und die verhindert aber eben, dass Konkurrenz sozusagen erwächst, und es wird eben viel schön geredet. Ja. Es wird so getan, Wasserstoffwirtschaft wäre jetzt bald da, und das würde jetzt alles das wird nur von irgendwelchen bösen Mächten verhindert. Ja. Und das ist eben auch wieder tragisch, dass man eben, das gibt eben ja Ökonomen, die sagen, man müsste eigentlich das Geld rausnehmen aus den Subventionen für diese Art von Technologien, sondern müsste viel mehr Mittel schaffen für Forschung und Technik, ja, also gerade in den Energiesektor. Und das machen die USA jetzt ja eben. Ne? Das ist ja die Politik der USA jetzt, dass man eben auch Elon Musk und solche Leute damit einbezieht und eben tatsächlich auf kleine Kernreaktionen zum Beispiel setzt, und wo es eben keine Endlager mehr braucht, die eben auch die Brennstäbe komplett brauchen und so weiter. Das ist etwas, was in Deutschland komplett verloren gegangen ist und in Österreich auch, dass man eben die besten, ja, die besten Erfinder im Land hätte. Ja, das war ja mal so. Und dass man wirklich technologisch vorne ist und die Dinge selber entwickelt, die es bräuchte für eine erfolgreiche Energiewende. Also das ist eben tatsächlich schade. Aber es ist eben so, dass die Aufstellung eines Windrads eben sozusagen tugendsignalisierend eingesetzt werden kann, während diese Art von abstrakten Lösungen, also eben Klimaclub und Kosteneffizienz und so weiter, das ist eben etwas, was den Leuten nicht so sofort einleuchtet und eben nicht so, ja, attraktiv klingt.
Und wahrscheinlich auch nicht so einfach erklärbar ist. Aber ich würde gerne nochmal bei diesem Thema der Technologieführerschaft, die Europa da sicher wieder zurückgewinnen sollte, bleiben, und natürlich auch bei der Herausforderung, dass wir in Europa vielleicht noch nicht die Voraussetzungen haben, dass die Technologien dann bei uns skalieren. Ich glaube, die USA hat das jetzt sehr klug gemacht und viele gute Köpfe oder auch Startups von uns abgeworben in Europa durch ihren Inflation Reduction Act. Wenn Sie auf die technologischen Innovationen schauen, die einen positiven Beitrag leisten können, damit wir diese Klimakrise in den Griff bekommen. Wo sehen Sie da die größten Potenziale in den nächsten Jahren?
Ja, also ich als Journalist ist für mich immer sozusagen, ich sehe mich nicht in der Rolle, dass ich den Weg weise, sondern ich kann immer nur aus dem schöpfen, was Wissenschaft und Technologie sozusagen bereithalten, und ich versuche das den Lesern darzubringen, was es so gibt. Und deswegen Die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Es ist wirklich absolut peinlich, so Vorhersagen zu machen, weil das nie gelingt. Also es gibt ja wahnsinnig viele Beispiele dafür, dass immer versucht wurde, Jahrzehnte in die Zukunft zu planen oder die Technologie der Zukunft vorauszusehen. Das ist ja nie gelungen. Und das heißt, ich würde sagen, gerade die Offenheit, also dass man eben möglichst hohe Investitionen in Energieforschung betreibt und die Leute machen lässt, ja. Also man kann nicht voraussagen, welche Art von Speichertechnologie beispielsweise besonders gut dann funktioniert. Oder jetzt auch die neuen Kernreaktoren, ja, dass eben KI jetzt große Mengen Energie und Strom braucht. Das führt ja dazu, dass eben viele große Tech-Firmen eben ihre eigenen kleinen Kernreaktoren entwickeln und so. Und das fängt ja gerade an. Also das ist, und sozusagen, da machst du mir kein Urteil an. Also ich wüsste das nicht zu beurteilen, was sich da am Ende durchsetzt. Aber ich halte es für vielversprechend, dass es passiert. Und ich sehe es eben mit Bedauern, dass Europa da eben so sehr hinten dran hängt und eben dort alles reguliert wird, anstatt eben weniger zu regulieren und dafür den Wissenschaft und Technik mehr Chancen zu geben, und in der Breite besser aufgestellt zu sein.
Also die Regulierung in Europa als Herausforderung für die Innovation, haben wir aber nicht auch noch ein Mindset-Problem in Europa? Also ich denke da beispielsweise daran, dass nicht nur jetzt eine Ablehnung gegen eine Kernenergie, sondern wir haben in Österreich auch die Herausforderung, Ablehnung gegen eine grüne Gentechnik, die wir brauchen werden, oder auch ein sehr großes Skepsis in Bezug auf Geoengineering. Was wir im kleinen Stil übrigens in Österreich schon seit langem betreiben, wenn wir versuchen, die Weinreben vor Hagelgewitter zu schützen durch unsere Flieger, die dafür sorgen, dass der Hagel zu Regen wird. Haben wir da ein Mindset-Problem bei uns in Europa?
Ja, unbedingt. Also ich sehe das im Journalismus, ich sehe das in Schulen. Es hat sich eine Kultur etabliert, die technologiefeindlich ist, die menschenfeindlich ist eigentlich. Kommt aus dem Malthusianismus, ja. Also zu sagen, Menschen an sich wären das Problem und Technologie wäre immer was Böses, ja. Und das hat sich so verfestigt. Es ist wirklich zu einer Art Bedrohung für die Gesellschaft letztlich geworden, dass Kindern beigebracht wird, dass es zu viele Menschen gäbe beispielsweise. Dabei wird das Gegenteil zum Problem, ja. Es wird zu wenig geben. Und das ist mittlerweile auch offensichtlich. Aber auch das dringt nicht durch. Es wird immer von einer Bevölkerungsexplosion geredet, obwohl trotz der Vervierfachung der Weltbevölkerung in den letzten 120 Jahren gibt es viel mehr Essen für alle als jemals zuvor. Und die ärmsten Länder haben mittlerweile so viel Kalorien pro Person wie die reicheren in den 60er Jahren und so. Also diese Entwicklungen sind spektakulär und sind der Technologie der Wissenschaft zu verdanken, ja, und eben einer Politik, die sie machen ließ, ja. Und aber es ist eben tatsächlich so, in Österreich auch diese Technologiefeindlichkeit stammt eben aus einer Gegenbewegung gegen dieses Wirtschaftswunder, ja. Das hat sich so in gerade die reichste Generation aller Zeiten, die jetzt ja in Rente geht und so, die verbietet ihren Nachkommen die Technologie, die sie reich gemacht hat, ja, und zieht quasi Leiter hinter sich hoch und sagt, so, jetzt kommt mal alleine klar, wir sind jetzt für das Gute zuständig und moralisieren jetzt schön mal und halten alle Technologie für böse. Und das ist etwas, was ich glaube, dass die neue Generation, die jetzigen Teenager, die wird das, glaube ich, nicht mehr mitmachen, weil es ist letztlich ja zerstörerisch, ja, was für diese Kultur. Und ich halte, in den USA gibt es diese Kultur auch, aber es gibt eben auch eine Gegenkultur, eine Erfolgskultur, eine Energie ist gut Kultur. Ja, in Deutschland gilt es ja mittlerweile, oder in Österreich auch, Energie ist ja mittlerweile etwas, was irgendwie anscheinend auch als was Böses gilt. Energie und Wohlstand gehen Hand in Hand. Ja, es gibt eine klare Korrelation. Je mehr Energie, desto mehr Wohlstand. Trotzdem hat Deutschland ein Energieeffizienzgesetz, was fast die Halbierung des Energieverbrauchs in den nächsten 20 Jahren vorschreibt. Das ist total irre. Also das ist einfach eine Anleitung zur Verarmung. Ja, und das wird dieser jungen Generation jetzt verschrieben von Leuten, die reicher sind denn je. Ja, und in irgendwelchen Ämtern sitzen und verbeamtet sind und auf Professorenstellen sitzen. Das ist schon unglaublich selbstgerecht und ich sehe das mit Abscheu und ich muss auch wirklich sagen, dass es eben auch in die Köpfe muss, dass Technologie letztlich immer die Lösungen gebracht hat für die Menschheit in den letzten Jahrzehnten und Kreativität und dass junge Leute eben da motiviert werden sollten, mitzutun, ja, entsprechende Berufe zu ergreifen, in die Wissenschaft zu gehen, Lösungen zu finden, ja, und also mein Sohn kam neulich an aus dem Kindergarten und sagte, Papa, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sterben wir. Und das ist natürlich schockierend, wenn das der eigene Sohn sagt, ja. Und ich bin mit ihm hier in Hamburg, wo wir wohnen, dann an die Elbe gefahren, wo wir uns die Küstenschutzanlagen angeguckt haben, die ja einfach spektakulär sind. Und die fallen gar nicht auf, die sind ins Stadtbild integriert und es wirkt so, als ob das immer da war. Aber weil dann sind da so Brücken und so Bänke, Quatsch, also so Treppen, wo man drauf sitzen kann und alles ist irgendwie schön ins Stadtbild integriert. Und als dann eine Flut war vor 10 Jahren, oder wann war es 2013, Die war genauso hoch wie die katastrophalste Flut 1962 in Hamburg. Genau der gleiche Pegel. Und, aber im Gegensatz zu 1962 kamen eben nicht hunderte Menschen zu Tode, sondern niemand. Das lag eben an den, an den technologischen Maßnahmen, die ergriffen wurden. Hamburg ist sehr gut auf Sturmfluten vorbereitet. Und das ist eben etwas, was tatsächlich selbst in Deutschland auch funktioniert. Also Küstenschutz ist etwas, was seit Jahrhunderten tradiert wurde, während andere Extremwetter ja immer zur Katastrophe werden, obwohl sie gar nicht jetzt im weltweiten Vergleich wirklich extrem werden. Aber das heißt, diese Art von Denken, dass man eben mit Technologie sich auch schützen kann gegen Bedrohungen, gegen Risiken und so, dass, und dass es etwas Gutes ist, ja, das müsste im Schulunterricht wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden.
Das heißt, auch dieser Fokus zur Klimawandelanpassung wäre auch ein wichtiger Schritt, um einfach die Gesamtheit der Herausforderungen in den Fokus zu rücken.
Unbedingt, ja. Also es gehört auf jeden Fall dazu. Es ist ja schon so, ohne Klimawandel ist ja sind bestimmte ist kein Land perfekt auf Wetterextreme vorbereitet. Ja, man muss auf jeden Fall was machen. Und das ist das sieht man ja auch an der Ahrtalflut. Dann wird sofort Klimawandel geschrien, weil man dann die Verantwortung schon abschieben kann als Politiker. Aber dabei war das natürlich ein absolutes Versagen des Katastrophenschutzes, diese Flut in Deutschland wann war das 2021 und jetzt auch wieder die Brände in den USA. Es ist eben so, es wird vorschnell immer der Klimawandel herbeizitiert, um eben bestimmte Verantwortung loszuwerden. Und dabei muss man sich auf jeden Fall vor Extremwetter schützen. Und man muss sich besser schützen. Und durch den Klimawandel muss man sich eben auch verstärkt schützen gegen bestimmte Art von Extremwetter. Ne?
Wenn es jetzt einen Hebel gäbe, den Sie betätigen könnten, um einen wirklichen Impact jetzt in dieser schwierigen Situation zu leisten, was wäre das?
Also eine Maßnahme, meinen Sie?
Ja.
Ja, ich würde darauf setzen, dass man den Emissionshandel weltweit, also wenn ich den Wunsch frei hätte, weltweiter Emissionshandel und eben aus dieses Geld, was aus dem Handel an Zertifikaten gewonnen wird, als Sozialabgabe zurück an Leute, die eben dann für die Energie zu teuer würde. Also ne, dass man, das ist dieses ganz alte Schema Klimageld und Emissionshandel, dass es konsequent durchgezogen wird weltweit und dann würde sich sozusagen in einer weltweiten Marktwirtschaft würden sich die CO2-effizientesten Lösungen würden sich dann durchsetzen und dann würde das Problem wäre es relativ schnell gelöst.
Sie haben zuerst Ihren Sohn erwähnt. Was ist jetzt die Message an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Warum sollen und müssen wir weiter optimistisch bleiben für die Zukunft?
Ja, also wenn man zurückguckt in den letzten 200 Jahren, war es immer so, dass der Erfolg der westlichen Welt, der dann übergesprungen ist auf die gesamte Welt, der ist ja dem technologischen Fortschritt oder Marktwirtschaft zu verdanken. Und das heißt, man muss damit weitermachen, man muss Kreativität entfachen, man muss es belohnen, wenn Leute nützliche Dinge herstellen durch Marktwirtschaft, belohnen eben. Und wenn man sich das stärker auch in den Schulen wieder gelehrt würde, welches Erfolgsrezept das eigentlich war für die Menschheit, ja, dass die Lebenserwartung sich verdoppelt hat in den letzten 100 Jahren, ja, hätte ja niemand vorausgesagt. Hätte Anfang des 20. Jahrhunderts jemand gesagt, im Jahr 2025 werden die Leute mehr als doppelt so lange leben im weltweiten Durchschnitt als damals, dann wäre man ja ausgelacht worden. Das wäre ja komplett irre, wäre man ja damals dann tituliert worden. Niemand konnte voraussehen, die Entdeckung von Penicillin, diese Hygienegeschichten, Impfung und so weiter, was eben großen Fortschritt medizinisch gebracht hat. Kindersterblichkeit, ja, dramatisch gesunken weltweit. Was für ein Leid der Menschheit erspart wird dadurch, dass viel weniger Kinder sterben. Ja. Diese Dinge, dass man sich das vergegenwärtigt, wie das gekommen ist. Ja. Eben, dass man rational denkt, dass man Wissenschaft ernst nimmt und dass man nicht sozusagen das als Glaubensdebatte sozusagen dann, wie es jetzt mittlerweile aufgemacht wird, führt, sondern dass man wirklich an rationale Prinzipien glaubt, Ursache, Wirkung nicht glaubt, sondern daran darauf dann Denken basiert. Und Prinzipien von Ursache und Wirkung, dass sowas auch in der Schule auch wirklich gelehrt wird, dass das eben tatsächlich Plausibilitäten gibt, dass es eben Naturgesetze gibt und so weiter. Und dass jungen Leuten eben Lust gemacht wird auf Wissenschaft und Technik, damit man eben Umweltprobleme in den Griff bekommt, ja. Oder auch Menschheitsprobleme wie Krebs zum Beispiel, ja. Solche Dinge. Es gab vor ein Gedankenexperiment des Ökonomie-Nobelpreisträgers Thomas Schelling. der mal gesagt hätte, wenn es eine Klimadebatte Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hätte, im Jahr 1900, und Ökonomen hätten aufgrund von Klimaprognosen die Zukunft gestalten müssen, dann wäre das auf jeden Fall daneben gegangen. Also auch wenn die Prognosen perfekt gewesen wären, hätte man gesagt, es wird wärmer und es wird regnerischer, so wie es gekommen ist, dann hätten die Leute damals gedacht, oh, dann bleiben jetzt vielleicht die Kutschen mehr im Schlamm stecken oder was ich, es so in der Richtung. Ja, es wird eben immer im System gedacht, das man kennt. Aber niemand hätte vorausgesehen, wie die Welt eigentlich mal aussehen würde, dass es eine grüne Revolution geben würde, dass es eben viel mehr Nahrung geben würde, trotz Bevölkerungsexplosion, wie man sie nennt. Das hätte niemand vorausgesehen, und das heißt, man sollte optimistisch bleiben, aber man muss eben auch diese Art von Systematik fördern. Man muss Wissenschaft und Technologie fördern und man muss eben marktwirtschaftliche Prinzipien fördern gleich und das eben auch in der Schule lernen. Und ich glaube, dass dahin müssen wir wieder zurück.
Ein spannender Einblick, aber wir haben natürlich auch immer eine gewisse Selbstverantwortung bei all dem, was das System rundherum macht. Kann man ja selber auch ein bisschen einen Beitrag leisten. Was machen Sie als Axel Bojanowski, um einen Beitrag zu leisten?
Ja, ich finde es nicht eigentlich. Ich habe zufälligerweise meinen CO2-Abdruck mal testen müssen, aber der war nicht hoch. Und das ist aber auch etwas. Ich finde es nicht eigentlich richtig, in dieser Weise zu denken, weil es geht an der Problematik eigentlich vorbei. Also das Klimaproblem ist die Skala. Ja, das ist ein weltweites Problem. Und wenn man sozusagen glaubt, durch den Beitrag einzelner Menschen könnte man da etwas ändern. Dann ist das, glaube ich, schon, kann das Gegenteil bewirken. Es gibt Studien, die zeigen, je mehr Leute sozusagen persönlich glauben, grün zu denken, desto weniger handeln sie dann im entscheidenden Moment umweltschonend. Ja, also das ist so eine Art, man gibt sich selber so eine Art inneren Kredit, wenn man glaubt, man würde viel gute Sachen über die Umwelt reden, und im entscheidenden Moment ist man dann gar nicht bereit, dann was zu tun. Ich will sagen, es ist die falsche Kategorie, um ein globales Umweltproblem zu lösen. Man muss sich klar machen, dass man in diesem spieltheoretischen Problem die großen Länder alle dabei haben muss und nur im ganz großen Maßstab die Treibhausgasemissionen zurückführen muss. Also es reicht nicht, wenn Deutschland oder Europa das macht. Das hat gar keinen Einfluss auf das Weltklima letztlich. Man muss, und das ist gerade das Entscheidende, wenn das nicht ankommt im Denken, also dass das die entscheidende Denkweise ist, die Skala zu verstehen, dieses Problems, dann wird man das Problem nicht lösen können.
Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, es gibt viel Stoff zum Nachdenken für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn das globale Problem braucht eine globale Lösung, und ich nehme mit, dass ohne Technologieoffenheit und mehr wirklich rationale Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der Wissenschaft im Sinne von Ursache und Wirkung wird dem Ganzen nicht Herr werden, und die Bildung und dass die jungen Menschen da die Neugier und den Optimismus für die Zukunft mitnehmen, wird auch einen wichtigen Beitrag leisten. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Danke Ihnen, Frau Zientner. Vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Dabeisein, und wir freuen uns auf eine neue spannende Folge in 2 Wochen.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.